Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Die Folge 99 unseres Politik-Podcasts kommt an einem Sonntagabend aus unserem Hauptstadtstudio. Draußen immer noch am Abend, jetzt 6:45, immer noch schönster Sonnenschein. Und es sitzen drei Menschen hier, die, glaube ich, eigentlich was anderes vorhatten, nämlich...
Katharina Hamberger.
Was wolltest du eigentlich machen?
Wir hatten, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Kilo Fleisch eingekauft, um zu grillen und natürlich auch Gemüse. Und tja,
Veggie.
Wird jetzt eingefroren.
Veggie-Abend. Und?
Frank Capellan, ich hatte immerhin die Wochenendbereitschaft heute, hatte mich darauf eingestellt, mich zunächst aber mal mehr mit der Union beschäftigen zu müssen, weil die ja heute Abend zusammengekommen sind. Und dass sich das dann alles so überschlagen würde bei den Sozialdemokraten, na, das hat, glaube ich, fast alle überrascht.
Und dass du überhaupt hier bist, ne? Na, normalerweise, wenn solche Dinge passieren wie heute, dass es Rücktritte gibt, ist Frank im Urlaub.
Das war eigentlich das eherne Gesetz des Deutschlandfunk-Studios. Ja. Deshalb war ich auch eigentlich ganz entspannt, dachte, vielleicht gehe ich auch nochmal bei der Union vorbei. Also auch ich, Stefan Detjen, jetzt habe nicht damit gerechnet, dass wir heute Abend über die SPD reden und über Andrea Nahles und natürlich über die Frage, was heißt das jetzt eigentlich für die Regierungskoalition? Wir haben jetzt den ganzen Tag über gesendet und jetzt am Abend würde ich an euch eigentlich mal die erste Frage stellen. Geht die Koalition damit zu Ende?
Also ich habe das ja eigentlich schon seit Tagen gesagt, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass es wirklich weitergehen wird. Ich glaube, die Koalition ist jetzt am Ende. Ich hatte diesen ganz großen Showdown allerdings auch erst erwartet im September nach weiteren Niederlagen für beide Parteien. Denn man muss ja wohl auch erwarten, dass die AfD, wir haben das gesehen bei der Europawahl, noch weiter an Stärke zunehmen wird, gerade in Ostdeutschland. Dann kamen aber jetzt neue Umfragen hinzu, gestern dann Forsa-Umfrage, wo auf einmal die Grünen vor der Union lagen und die SPD auf 12% abstürzte. Und da hat das Ganze dann, glaube ich, doch nochmal eine neue Dynamik entwickelt. Heute Morgen allerdings, ich habe es ja eben gesagt, da gab es dann Interviews zu lesen in den Sonntagszeitungen. Olaf Scholz, der Vizekanzler, auch Martin Schulz hatten sich zu Wort gemeldet. Scholz dahingehend, dass er sagte, 2021 ist Schluss. Das war für mich eine Binse. Niemand kann sich vorstellen, dass dann wirklich nochmal Union und SPD weitermachen würden. Aber er hat auch rote Linien aufgezeigt. Klimaschutzgesetz, Kohleausstieg, der jetzt wieder in Frage gestellt wird von Teilen der Union, dass das alles nicht gehen würde. Und ich glaube, jetzt sind die Hürden so hochgelegt und die Stimmung ist in der SPD so, dass man jetzt den vollständigen Bruch haben möchte, einen vollständigen personellen Neuanfang und eben auch nichts wie raus aus der Großen Koalition.
Ich hätte ehrlich gesagt auch gedacht, dass es auf jeden Fall noch bis zum Herbst hält und dass das man, glaube ich, auch in Teilen der Union zumindest gedacht hat, merkt man jetzt an den schnellen Reaktionen, dass man an die Große Koalition appelliert und an die Stabilität, also diese Landtagswahlen im Herbst in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen sind echt nochmal eine Wegmarke, die man jetzt, glaube ich, mit Personaldebatten nicht verbringen kann. Und ich habe noch so einen O-Ton von Andrea Nahles im Ohr, wo sie vor der Europawahl in einer Fraktionssitzung oder vor einer Fraktionssitzung gefragt wird von einem Journalisten. Das ist die letzte Frage in der Pressekonferenz vor der Fraktionssitzung. Wird die Große Koalition nach der Europawahl scheitern, so ähnlich ist es formuliert, oder werden die Ergebnisse der Europawahl sich auf die Große Koalition auswirken? Und sie sagt dann, sicher nicht. Das war eine ganz, ganz kurze Antwort. Also bis dahin war sie wohl auch noch der Überzeugung, aber dass das bis 2021 hält, ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das gut wäre.
Und man muss ja sagen, wir haben eigentlich Ende letzter Woche hauptsächlich über die CDU und über Annegret Kramp-Karrenbauer gesprochen, haben damit gerechnet an diesem Abend. Steht die in der Parteizentrale im Konrad-Adenauer-Haus mit dem Rücken an die Wand, wird von Kritikern bedrängt für das schlechte Management im Europawahlkampf, Digitalpolitik, Rezo-Video. All deswegen war sie in der Defensive. Und man muss eigentlich sagen, Andrea Nahles hat Kramp-Karrenbauer heute, Machiavelli würde sagen, zu Politik gehört Fortune, Glück. Und das hat sie möglicherweise im Augenblick.
Ja, ich habe gesagt, sie hat sich verzockt. Ich fand es ja im Grunde nachvollziehbar und auch richtig. Nahles, dass sie die Flucht nach vorne ergriffen hat, dass sie dann gesagt hat, okay, jetzt wird so viel an mir herumgenörgelt und ich muss die Kritiker bändigen.
Das hätte ja auch gut gehen können und die Reihen schließen können, ne? Also
ja, normalerweise ja, so machttaktisch war das ja nicht verkehrt.
In der Krise ist die SPD solidarisch, sagte Johannes Kaaßen.
Eben, das war die Erwartung, das hatte eben auch Andrea Nahles gehofft und erwartet, dass das funktionieren würde. Aber dann ist das Ganze am Mittwoch, wo ich ja auch lange hier war und die Sondersitzung der SPD-Bundestagsfraktion beobachtet habe, da ist das so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und da sind Dinge ihr ins Gesicht gesagt worden, wo sie, glaube ich, selber überrascht war, dass das so deutlich gesagt
wurde. Das fand ich auch mit einer der wirklich beeindruckenden Erkenntnisse an diesem Tag, die vielen Stellungnahmen aus der SPD, die ja fast Erschütterung darüber aus der eigenen Partei ausgedrückt haben, was da in letzter Zeit, wahrscheinlich nicht nur in den letzten Tagen, bei der SPD los war. Kevin Kühnert in einem Tweet, wenn wir einen Aufbruch machen wollen, dann dürfen wir, und dann schreibt er, glaube ich, viermal hintereinander, nie mehr so miteinander umgehen, wie wir das gemacht haben, fügt hinzu, ich schäme mich dafür. Dann
kein Wort auch zur GroKo vom GroKo-Gegner Kevin Kühnert. Also ganz der hat genau. Sich völlig dann zurück.
Michael Roth, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, das sei schändlich gewesen, wie man in der Partei mit Andrea Nahles umgegangen sei, und Sigmar Gabriel, der sagt, wir müssen die Partei entgiften. Wahrscheinlich sagen viele ausgerechnet, der muss das sagen.
Das Klima vergiftet, das sagen viele in der SPD. Und man hat ja immer auch gespürt, dass er noch eine Rechnung auf hatte mit Andrea Nahles. Die beiden haben sich immer gehasst. Und ich erinnere mich noch, als Sigmar Gabriel Parteichef wurde und Nahles dann eingebunden hat als Generalsekretärin 2009. Da haben viele gesagt, das kann überhaupt nicht gut gehen. Und Andrea Nahles hat ihren Unmut über Gabriel dann immer wieder deutlich gemacht, hat sich auf die Zähne gebissen, wusste, dass ihre Stunde noch kommen würde. Also insofern muss man jetzt aber auch sagen, es ist, glaube ich, nicht die Zeit, jetzt Mitleid zu haben mit Andrea Nahles. Sie ist auch eine ausgefuchste Machtpolitikerin, sie hat das oft genug bewiesen. Ich habe das heute nochmal erzählt, Mannheimer Parteitag, sie hat am Sturz von Rudolf Scharping da hinter den Kulissen wirklich maßgeblich mitgewirkt. Sie hat dafür gesorgt, dass Franz Müntefering den Parteivorsitz abgegeben hat. Also sie weiß, wie solche Spielchen laufen, und gerade auch deshalb hat sie ja eben die Offensive gesucht und wollte wirklich Klarheit schaffen, aber am Ende hat sie sich verkalkuliert. Ich habe gesagt, dann viele in der SPD sind angesichts dieser immensen Wahlschlappe dann doch amok gelaufen und haben ihr ins Gesicht gesagt, mit dir geht's nicht mehr.
Ich fand das auch interessant, dass das nicht nur von SPD-Seite kam, sondern auch von Oppositionsseite. Also, dass da sehr wenig oder keine Häme dahinter war, dass es sehr viel Anerkennung war für Andrea Nahles. Respekt, Hochachtung kam von Dietmar Bartsch, Christian Lindner, der dann auch gesagt hat, der Umgang mit Nahles sollte allen in der Politik und den Medien, da sollte das zum Nachdenken bringen. Also das scheint offenbar insgesamt ein Gespür ausgelöst oder etwas ausgelöst zu haben, auch bei anderen Parteien. Und auch so dieses Menschliche, was heute in allen Statements zu hören war, also bei Angela Merkel, die gesagt hat, ein feiner Charakter. Ja. Dann auch Alexander Dobrindt, der gesagt hat, er bedauert das sehr, dass Andrea Nahles zurücktritt, von dem ist ja auch bekannt, dass er mit ihr persönlich sehr gut zusammenarbeitet und über die ist auch nie ein schlechtes Wort gefallen über sie öffentlich. Ich glaube auch nicht hintergründig. Also da scheint über diesen Umgang, glaube ich, noch sehr viel nachgedacht zu werden.
Man hat eigentlich den Eindruck, dass die Andrea Nahles am Ende in der Union mehr Wertschätzung genoss als in der SPD. Diese Äußerungen, die wir jetzt zitiert haben, von der Bundeskanzlerin hin bis zu vielen, das war wirklich auffällig in den ganzen letzten Jahren, auch im dritten Merkel-Kabinett 2013 bis 2017, als Andrea Nahles Arbeits- und Sozialministerin war, hörte man da überraschend auf einmal, wie gut die mit Nahles zusammengearbeitet haben. Da kam immer wieder sehr Wertschätzung, die ist zuverlässig, die ist kompetent, die arbeitet sich ein in die Themen, mit der kann man gut reagieren. Also nach meinem Eindruck haben wir es da wirklich mit einer leidenschaftlichen Politikerin zu tun gehabt. Natürlich, Frank, du hast das erzählt, wie die auch selber Machtpolitik in den eigenen Reihen betrieben hat, aber das war eine leidenschaftliche Politikerin. Und in anderen Ländern erleben wir, wie Regierungen auseinanderbrechen, wie Parteien kaputt gehen, weil die Leute korrupt sind, weil sie erwischt werden bei irgendwelchen Schweinereien. Hier hat man den Eindruck, da zerlegt sich eine Partei gerade, weil die Vorsitzende zu leidenschaftlich ist, weil man irgendwie den Humor falsch findet und ihr irgendwelche Mängel ankreidet, wo man in anderen Ländern froh wäre, wenn man solche Politiker hätte.
Ist ja auch die Ironie der Geschichte. Ich musste ja auch schmunzeln, als Merkel eben vom feinen Charakter sprach. Eben dieser Charakter ist er ja dann, du hast es gerade angedeutet, zum Nachteil ausgelegt worden. Denn sie war es ja, die dann gesagt hatte, jetzt kriegt ihr in die Fresse. Und damit meinte sie ja auch Andrea Nahles und ihr gesamtes Kabinett. Also nach der Bundestagswahl, als sie als Arbeitsministerin gerade aufgehört hatte und meinte, nun Oppositionsführerin zu werden. Und da haben ja viele drüber gelacht, eben auch im Kabinett. Wir wissen das ja alles. Aber diesen Satz ist sie nie wieder losgeworden. Draußen im Lande haben die Leute gesagt und eben auch Anhänger von Sozialdemokraten. Das habe ich auch immer wieder zu spüren bekommen, wenn ich da an der sogenannten Basis war. Da haben die Leute gesagt, das geht nicht. Sowas wollen wir nicht hören. Wir wollen auch nicht Ätschi-Bätschi hören. Und wir wollen nicht hören, es wird verhandelt, bis es quietscht und so. Und dann Pipi Langstrumpf singen und so diese Äußerlichkeiten, diese Auftritte, das ist sie nie wieder losgeworden.
Aber das sind ja in der Tat, du sagst es, das sind Äußerlichkeiten, das ist die Oberfläche. Und meine Frage ist an dich und Katharina, wie nimmst du das wahr? Dahinter, inwieweit geht es eben in Wahrheit eben doch darum, dass die SPD jetzt nach links will und dass sie auch aus der GroKo raus will?
Naja, es war jetzt erstmal eine Entscheidung von Andrea Nahles, die sie selbst getroffen hat. Ich glaube, dass da ein großer Trugschluss dahinter steckt, dass wenn man den Parteivorsitz austauschen würde, dass sich dann für die SPD erstmal was ändern würde. Denn Andrea Nahles ist ja auch angetreten als Parteichefin mit der Kapitalismuskritik, also eben auch mit einem Linkskurs oder mit einem Linksruck, den sie der Partei geben wollte. Und ich glaube, dass sie das auch ernst gemeint hat, aber dass das natürlich in einer großen Koalition furchtbar schwierig ist und man das auch nicht einfach machen kann. Aber die SPD hat sich ja in dieser großen Koalition wirklich abgearbeitet an vielen Themen, die sie da natürlich wie so oft nicht mit nach Hause genommen hat als Erfolg.
Oder? Also das ist natürlich genau der Punkt. Also mit ihren Sozialstaatsplänen hat sie ja versucht, die Partei nach links zu rücken. Wir verabschieden uns von Hartz IV. Viel bejubelt, aber das sind natürlich auch Dinge, oder auch jetzt ihr hartes Auftreten in Sachen Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, das sind Dinge, die sie wahrscheinlich in der Großen Koalition jetzt nicht wird durchsetzen können. Und da, deswegen hat das wahrscheinlich auch nicht gezogen bei den Wählern, weil da mangelt es dann an der Glaubwürdigkeit. Und das war ja auch so gedacht als Programm, was man erarbeiten wollte für die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl. Verstanden haben es aber viele Leute, glaube ich, so, dass man da in Sachen Sozialstaatsumwandel, dass man da auch jetzt mit der Union einiges auf den Weg bringen könnte. Und ich glaube, das wird sich schnell als Trugschluss erweisen.
Das hat sich auch in vielen Punkten gezeigt. Also zum Beispiel auch 219a, da ist ja dann wahnsinnig auf sie, um es platt zu sagen, eingeprügelt worden verbal, weil sie eben diesen Kompromiss eingegangen ist. Die SPD, wenn man vorher versprochen hatte, man will diesen Paragraphen 219a über die Abtreibungswerbung abschaffen und ist dann diesen Kompromiss mit der Union eingegangen, was meines Erachtens der weiteste Schritt war, den man mit der Union gehen konnte. Aber dafür ist die SPD wahnsinnig abgestraft worden und das ist an Andrea Nahles hängen geblieben. Und die Erwartung an die SPD ist offenbar immer höher, wirklich das Maximal herauszuholen. Und das kann sie natürlich auch nicht schaffen. Und ich wüsste auch nicht, wer es sonst schaffen
aber
sollte.
Aber ein Thema, vielleicht darf ich das noch kurz ansprechen, darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Wobei, da will ich jetzt auch nicht besserwisserisch wirken, die Klimapolitik. Das konnte man wahrscheinlich auch vor einem Jahr nicht absehen, welche Dynamik das entwickeln würde. Aber ich habe es, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt, ich erinnere mich immer daran, wie Nahles mir nach einem Interview der Woche sagte, wir laufen den Grünen nicht hinterher, das überlassen wir den Grünen. Mhm. Aber eine Partei, die die Umweltministerin stellt und die auch bei jungen Wählern punkten möchte und gerade auch merkt, das haben die Jusos ja auch immer wieder gesagt, das hat auch ein Lars Klingbeil gesagt, der ist ja auch noch relativ jung, dass das ein Zukunftsthema ist, wo wir was bieten müssen. Das hat sie, glaube ich, verkannt und dann ist hängen geblieben. Sie kümmert sich um 20.000 Kohlekumpel, über Arbeitsplätze von gestern quasi und nicht um die wirklichen Zukunftsthemen.
Schauen wir mal, wie gesagt, es ist jetzt Stand Sonntagabend, kurz vor 7. Schauen wir mal in die Zukunft. Wie geht das jetzt weiter? Die Führungsgremien der Parteien sitzen in beiden Parteizentralen, im Brandhaus und im Adenauerhaus, zusammen. Dann gibt es morgen wieder die nächsten Sitzungen, dann gibt es die Fraktionssitzung der SPD am Dienstag, an dem sich eigentlich Andrea Nahles zur Wiederwahl stellen wollte. Wir haben nachgeschaut, es gibt 2 Sitzungswochen des Deutschen Bundestages noch vor der Sommerpause. Da steht, glaube ich, jetzt nichts auf der Agenda, was zu einer Zerreißprobe werden könnte für die Koalition. Ein Monat Laut SPD-Satzung braucht es Vorlauf für einen Sonderparteitag der SPD. Das sind so die Rahmenbedingungen, in denen die sich jetzt bewegen müssen. Frank, wie siehst du das? Wie und in welchem Zeitkorsett, in welchem Verfahren wird sich die SPD da jetzt neu sortieren? Und wann wird sie dann vor allen Dingen die Entscheidung treffen, ob sie in der Koalition bleiben will oder nicht?
Ja, eigentlich müsste man die Entscheidung treffen vor den wichtigen Landtagswahlen am 1. September in Sachsen und Brandenburg. Also gerade Dietmar Woidke in Brandenburg.
Aber das hieß ja dann auch rechtzeitig vor dem Wahlkampf.
Ja, genau, aber das wird man nicht hinbekommen. Also ich glaube, die Möglichkeit besteht dann nicht mehr, so schnell zu Entscheidungen zu kommen. Darüber wird ja gerade heute Abend beraten, wird morgen nochmal beraten werden, wie das jetzt gehen soll. Malu Dreyer, Rheinland-Pfalz, Stellvertreterin von Andrea Nahles, wird erstmal die Geschäfte führen. Ich glaube, das kann man jetzt sagen. Aber wer dann kommt, wie das weitergeht, weiß so richtig noch keiner. Manuela Schwesig wird immer wieder genannt. Sie könnte jetzt die Partei führen. Der Wunsch ist da, glaube ich, dass es wieder eine Frau sein sollte. Karl Lauterbach hat heute gesagt, das hatte viel auch mit Frauenfeindlichkeit zu tun. Also alle, die da aufgestanden haben und sind und den Mund aufgemacht haben gegen Andrea Nahles, waren allesamt Männer, so wie ich das wahrgenommen habe. Also das wird sicherlich auch eine Rolle spielen. Es gibt sogar Spekulationen, Katharina Barley, die ja als Sympathieträgerin galt in der SPD, wo viele gesagt haben, Nahles will eine Konkurrentin loswerden, dass die nochmal zurückgeholt wird. Also auch darüber wird spekuliert, nur kann man sagen, sie hat es ja auch nicht geschafft, bei der Europawahl die SPD wieder nach vorne zu bringen. Also da wird es eine ganz neue Dynamik geben und ich habe heute gesagt, man darf auch das Undenkbare eigentlich nicht ausschließen, das muss man auch denken. Kevin Kühnert wird viel gelobt für seine Haltung, jetzt mal abgesehen von den Zerschlagungsplänen in Sachen BMW, da hat er völlig überzogen, aber wie er die GroKo-Kritik vollzogen hat und wie er sich dann gefügt hat in diesem Mehrheitsvotum, da haben viele doch gesagt, Respekt, wie er das macht. Und jetzt nur zu sagen, ein 29-Jähriger kann die SPD nicht führen, also da müssen wir ja nur nach Österreich gucken, was ein etwas über 30-Jähriger dann geschafft hat als Kanzler. Also ich will damit nur sagen, da wird jetzt viel gesprochen werden und es gibt ja auch Leute, Christian Fliesek, der ist mal ausgebotet worden, von den Sozis aus dem Bundestag geflogen, nicht wieder aufgestellt worden. Er hat gesagt, das ganze Präsidium, ihr müsst jetzt alle zurücktreten und so eine Stimmung ist, glaube ich, aber da.
Das wäre ja dann wirklich der disruptive Ansatz, dass man sagt, kompletter Neuanfang und der würde doch dann zwangsläufig eigentlich bedeuten, dass man jetzt schnell aus der Großen Koalition raus muss, auch um dann für die Landtagswahl in Ostdeutschland Klarheit zu haben, wie will man da Wahlkampf führen in einer Situation, wo man eigentlich nicht weiß, wie man sich in Berlin aufstellt, wie man zur Großen Koalition steht, mit lauter Fragezeichen an den Wahlständen, auf den Marktplätzen.
Also ich nehme es auch so wahr, dass eigentlich mal abgesehen von den Ministern, den Entscheidungsträgern, und das war beim letzten Mal ja auch schon so, will keiner mehr in dieser Koalition bleiben. Alle sagen, schlimmer kann es nicht werden. Und wahrscheinlich sackt die SPD jetzt unter die 10% runter nach diesem Personalchaos. Aber egal, glaube ich, werden viele sagen, was wir auch tun, es wird zur Katastrophe führen. Und jetzt müssen wir den wirklichen, kompletten Neuanfang in der Opposition suchen.
Aber es braucht einfach schnell eine Entscheidung. Also egal, in welche Richtung man jetzt geht, denn die wichtigen Fragen sind ja auch, also vor allem jetzt von der CDU nochmal angesprochen worden, es steht eine Ratspräsidentschaft bevor, es steht Entscheidungen, die haushaltspolitisch wichtig sind, stehen bevor und das kann man einfach mit einer zerstrittenen Regierung nicht machen und man braucht eine Richtung und ich sehe im Moment auch nicht, dass die Große Koalition das auf den Weg richtig auf den Weg bringen kann. Also, dass man sich bei europapolitischen Antworten an Emmanuel Macron so zurückgehalten hat, hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass man sich innerhalb der Großen Koalition eben nicht einigen kann auf den richtigen Kurs. Und dann die europäische Ratspräsidentschaft muss ja auch irgendwie gewuppt werden. Also es braucht jetzt auf jeden Fall schnell eine Entscheidung. Und ich weiß aber noch nicht, wie die tatsächlich aussehen kann. Also ich wüsste nicht, wie die SPD, also wie die aus dieser Großen Koalition, wie kann sie wirklich gesichtswahrend da raus? Das kann eigentlich nur
gesichtswahrend nicht, aber durch einen harten Schnitt, durch eine disruptive Entscheidung, sich wirklich vollkommen neu aufzustellen und da rauszugehen. Das ist aber die Frage, ob die SPD das kann in der jetzigen Situation.
Ja, aber lass mal den Ball auch zur Union spielen. Die Frage ist ja auch, was will Angela Merkel der SPD noch bieten? Wie weit ist sie bereit, um jetzt ihren eigenen Kopf zu retten und wirklich diese, wie wichtig ist es ihr, bis 2021 zu Ende zu machen, weiter zu regieren, dass sie möglicherweise sagt, die kriegen jetzt die Grundrente ohne die Bedürftigkeitsprüfung?
Ich glaube, bei Angela Merkel persönlich muss man eines sehen, der geht es jetzt nicht darum, ob sie da noch anderthalb oder zwei Jahre persönlich im Amt ist oder nicht. Wenn man die Rede, die sie letzte Woche in Harvard an der Universität gehört hat, da hat sie ja auch noch mal nicht nur über den Zauber des Anfangs, sondern auch über den Zauber des Endes von Zeiten, von Epochen gesprochen, die ist wirklich dabei loszulassen. Die wird sich fragen, was ist jetzt für die Stabilität des Landes auch wichtig. Ich glaube nicht, dass das eine hohle Phrase ist, wenn das immer wieder betont wird. Die CDU ist jetzt zunächst mal in der Situation, dass sie versuchen wird und ja auch versuchen kann, sich als der stabilere Faktor in der Koalition nach außen darzustellen. Und trotzdem ist auch da natürlich die Frage, wir haben gesehen, wie dünn der Firnis des Konsenses da ist, dass Annegret Kramp-Karrenbauer angegriffen wird aus den eigenen Reihen. Also auch bei der CDU wäre eine Frage, ist die überhaupt in der Lage, sich jetzt schnell für einen Wahlkampf aufzustellen und so, wie wir das noch vor ein paar Wochen, vor einem Vierteljahr gehört haben, hinter der neuen Vorsitzenden zusammenzuschauen. Auch da haben wir jetzt immer wieder Signale gesehen, wenn die CDU jetzt entscheidet, die Union entscheiden müsste, mit wem gehen wir in den Wahlkampf, dann wäre das vielleicht doch nicht so eindeutig und so sicher die Vorsitzende.
Ja, und das ist ja eben auch die Frage für Angela Merkel, weil Kramp-Karrenbauer war ja nun ihre Wunschkandidatin und wird sie es schaffen, sie wirklich zur Nachfolgerin zu machen oder läuft jetzt alles darauf hinaus, dass doch jemand anders, Armin Laschet oder vielleicht doch wieder Friedrich Merz ins Spiel kommen wird, weil ja auch die Kritik dahin geht, wenn ich jetzt an die Umfragen denke, die Grünen erstmals vor der Union. Wir haben eben drüber gesprochen, also der Stern, der in der letzten Woche getitelt hatte, Robert Habeck, der Grünen-Chef als Kanzlerkandidat, auch sowas ist ja nicht
als
mehr...
Als Kanzler, ja.
Ja, sogar als Kanzler, dass man ihn wirklich wählen wird. Die Grünen haben noch nicht mal gesagt, ob sie einen Kandidaten aufstellen. Da müssen sie sich jetzt mal schnell überlegen. Sie wären, glaube ich, blöd, wenn sie es nicht tun würden. Und da ist eben die Frage, ob Annegret Kramp-Karrenbauer die richtige ist, um den Grünen Paroli zu bieten. Ich würde sagen, so wie sie mit dem Rezo-Video umgegangen ist, ist dies nicht.
Ja, ich glaube, sie hätte jetzt mehr Aufgaben, die sie innerhalb der Partei hat, auch innerhalb des Konrad-Adenauer-Hauses, die sie wahrscheinlich davon abhalten würden, jetzt auf volle Kraft in den Wahlkampf fahren zu können. Also sie muss eigentlich wenn sie Kanzlerin werden möchte oder Kanzlerkandidatin werden möchte, muss sie ihre Parteizentrale vielleicht nochmal neu aufstellen. Der Bundesgeschäftsführer geht, das gibt es nachzubesetzen. Da müssen Strukturen geschaffen werden, die auch bereit sind wirklich für einen Wahlkampf. Also das mit dem Rezo-Video war ja, finde ich, so ein Zeichen auch, dass da vieles einfach noch nicht zusammenstimmt, dass da vieles nicht harmonisiert ist und man völlig chaotisch agiert und die einen nicht wissen, was der andere tut. Also man weiß ja nach wie vor nicht genau, wer eigentlich das Amthor-Video dann gestoppt hat. Also solche Dinge. Und sie muss sich, glaube ich, in der Partei auch jetzt nochmal beweisen, dass sie wirklich breit aufgestellt ist. Sie hatte jetzt diese Zuhörtour, sie will nochmal eine Antworttour machen, sie will ein gutes Grundsatzprogramm verändern. Das sind Dinge, für die sie eigentlich wirklich noch Zeit bräuchte und jetzt nicht keinen Wahlkampf machen kann. Also das, glaube ich, würde der CDU auch echt schaden.
Das sehe ich auch so. Ich halte das auch für plausibel, dass der Zeitplan auch so, wie er zwischen Kramp-Karrenbauer und Merkel wahrscheinlich abgesprochen ist, darauf hinauslief, dass Kramp-Karrenbauer Zeit gewinnt und Merkel versucht, ihr diese Zeit zu verschaffen und der Ball damit aber jetzt tatsächlich bei der SPD liegt und es an der SPD hängt, wie viel Zeit Kramp-Karrenbauer noch hat, ihre Macht in der eigenen Partei zu konsolidieren. Wir werden morgen vielleicht ein bisschen schlauer sein, aber ja, wahrscheinlich nicht so wirklich. Die groben Weichen sind gestellt. Nahles ist Geschichte. Es wird Übergangslösungen bei der SPD geben. Wie lang diese Koalition noch hält, das wissen wir nicht. Eines wissen wir, in der nächsten Woche nehmen wir Politik-Podcast Nummer 100 auf. Am 6. Juni hier im Hauptstadtstudio mit Gästen, Hörerinnen und Hörern, die wir eingeladen haben, mit dabei zu sein. Dann auch mit Ihnen zu diskutieren, zu fragen, was können wir noch besser machen am Politik-Podcast, über Politik in diesen bewegten Zeiten zu reden. Darauf freuen wir uns und sagen für heute Tschüss.
Tschüss. Tschüss.